ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind ja eigentlich in einer Staffel, wo es darum geht, wer das Christentum beerben wird und was wir davon lernen können und ob wir uns über diese Erben und Erbinnen freuen sollen oder nicht. Aber wir müssen heute ein kleines Intermezzo dazwischen schalten, weil es weniger um das Erbe geht, gerade in der öffentlichen Debatte, sondern mehr um den Schwanengesang einer sterbenden Kirche, vielleicht, wenn man das so sagen will.
Das gibt eine Spezialfolge, mit anderen Worten.
Ja, ja, und wir werden dann am Schluss sehen, dass sie doch ganz gut in diese Reihe passt, glaube ich. Ja, Anlass war Hannah Jacobs, hat in der Zeit am Wochenende einen Gastbeitrag veröffentlicht mit dem Titel «Schafft den Gottesdienst am Sonntag ab». Bis heute hat es dazu über 500 Kommentare gegeben. Es haben einige sofort darauf reagiert, auf Blogs, in kirchlichen Zeitschriften, in der Zeit selbst ist eine Replik erschienen. Vielleicht mal ganz kurz und pointiert ein Versuch, die Grundthese zusammenzufassen von Hannah Jacobs. Sie sagt, es stellt sich also die Frage, ob man damit um der wenigen und älteren Willen kleinlaut weitermachen sollte, bis keiner mehr kommt, also damit meint sie Gottesdienst am Sonntag, oder ob es nicht würdevoller wäre, einen beherzten Schlussstrich zu ziehen und damit Zeit und Energie freizusetzen, die Kirchen so dringend brauchen. Ich bin entschieden für Letzteres. Manu, ich weiß, dass dich diese Debatte sehr bewegt hat. Bist du auch für Letzteres? Gottesdienst abschaffen.
Da sind wir mitten im Thema. Eigentlich würde ich sagen, nein, in dieser plakativen und schwarz-weißen Art und Weise. Ich hänge selber sehr an Gottesdiensten, die ich auch erfahren habe, als sehr inspirierend und belebend und vergemeinschaftend und alles Mögliche. Aber ich habe ja den Beitrag von Hannah Jacobs trotzdem geteilt und auch empfohlen als geistreich und klug und hilfreich, weil ich finde, es setzt einen ganz wichtigen Impuls. Und ich habe mich eigentlich an dem Beitrag von Hannah Jacobs gar nicht so sehr gestoßen. Ich fand den wirklich inspirierend. Der Titel ist natürlich bewusst so ein bisschen Clickbait-mäßig zugespitzt, so schafft den Gottesdienst am Sonntag ab. Hannah Jacobs selbst plädiert ja nicht, wenn ich sie richtig verstehe, nicht für eine komplette Abschaffung des Gottesdienstes, aber zumindest für eine Infragestellung dieser flächendeckenden gottesdienstlichen Vollversorgung der Kirche, die viele Ressourcen bindet, wie du das gesagt hast, und die immer weniger Leute einfach mobilisieren kann. Also der Sonntagsgottesdienst, stellt sie fest, ist vom Aussterben bedroht. Und das ist doch eine Tatsache oder eine Feststellung, die man schwer bestreiten kann. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr erhitzt, jetzt auch in der Vorbereitung, anhand der Reaktionen, die auf diesen Artikel erfolgt sind, in der Zeit, im Zeitzeichen, im Chrismon, im Sonntagsblatt, im Deutschlandfunk, überall hat man dazu Stellung genommen, haben Kirchenfunktionäre, Pfarrpersonen, dann auch
Unprofs.
Ja, und Professoren laut auch Einspruch erhoben, und ich habe mir das jetzt die letzten Tage und heute Morgen früh auch nochmal reingezogen, und ich habe dir ja vorhin gesagt, ich bin sowas von geladen.
Ich musste dir den Kaffee aus der Hand nehmen.
Ja, ich bin sowas von geladen, dass ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, ob ich das Aufzeichnen dieser Folge bereuen werde, ob da nicht irgendwie dann die Leidenschaft mit mir durchgeht, weil das hat mich sowas von getriggert, und da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, die Reaktionen, diese auch rechtfertigenden und diese Bewahrungsimpulse und diese Schönfärbereien in Reaktion auf den Artikel haben mich viel mehr aufgeregt als dieses provokative Statement, schafft den Gottesdienst ab.
Gut. Also, wir können sagen, Ausgangslage ist, Hanna Jacobs hat diesen Gastbeitrag veröffentlicht. Im Kern meint er, schaut mal, der Gottesdienst wird so schlecht besucht, noch 2% der Mitglieder besuchen ihn überhaupt. Das kann nicht unser Zentrum sein. Wir brauchen die Ressourcen, die in diese unheimlich vielen schlecht besuchten Gottesdienste fließen, um wirklich an dem zu arbeiten, wo Kirche relevant ist, wo Aufbrüche möglich sind, wo Neues passieren kann und wo wir vielleicht auch wachsen können. Und jetzt gibt's 3 Arten vielleicht von Reaktion drauf. Also ich biete dir das mal so an.
Ja, ich habe vielleicht auch noch ahne
schon, welche dich am meisten triggert davon. Es gibt so die eine Art von Reaktion, das war, also da gehöre ich selbst dazu. Also meint das, ich sage ja, das lesen wir alle paar Jahre wieder. Das letzte Mal war Flücke groß damit unterwegs und hat gesagt, dass die Kirche an ihrer Sprache verreckt, dass sie für alle da sein soll und nicht nur für den heiligen Rest. Ja. Ich habe ja auch ein Gespräch mit ihm drüber geführt in Zürich, wo du auch dabei warst, genau. Und wir hatten einen lustigen Abend. Das ist so etwas, das ja kommt alle paar Jahre wieder. Und die Angebote, die dann gemacht werden, sind für mich sehr, sehr ernüchternd. Also eine biblische Weinprobe, ein Jazz-Gottesdienst, die feministisch-theologischen Lesekreise oder der Worship-Abend, das ist ja jetzt alles nicht so, dass es das nicht schon gäbe seit Jahren. Ganz offensichtlich hat es weder den Sonntag-Gottesdienst abgelöst, noch hat es ihn gefüllt oder erneuert oder irgendwas damit gemacht.
Es sind alles keine Kastenschlager und ich finde, ich muss auch sagen, ich finde den Beitrag von Hanna Jacobs stärker auf der analytischen Seite und natürlich nicht so stark auf der konstruktiv lösungsorientierten Seite. Ich habe jetzt da auch kein wohliges Gefühl in der Magengegend, wenn ich da von Schlagergottesdiensten und so. Ich finde das alles, ich finde das toll, wenn solche Versuche gemacht werden, ich würde das keineswegs verurteilen, aber so richtige Kassenschlager sind es ja auch nicht geworden.
Also genau. Und jetzt gibt's eine zweite Art von Reaktion auf Hanna Jacobs Beitrag, der genau das bestreiten würde, was du jetzt stark gemacht hast, nämlich den analytischen Teil. Da kommen dann die Autorinnen und Autoren und sagen, ja, hätte sie besser mal recherchiert, weil diese 2%, das sind immer wieder andere, das setzt sich ganz unterschiedlich zusammen. Es gibt gar nicht den evangelischen Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Das ist das Geiste.
Das ist eine riesen Pluralität. Das ist alles viel, viel komplizierter, dass der um 10 Uhr stattfindet. Das hat überhaupt nichts mit der agrarwirtschaftlich ausgerichteten Bevölkerung zu tun, sondern mit der Auferstehung und dem Sonnenlicht, das uns dann durch die Kirchenfenster, die nach Osten ausgerichtet sind, begegnen, etc. etc. Also die bestreiten quasi schon rein grundsätzlich, dass Hanna Jacobs deskriptiv einen Punkt hat mit dem, was sie beschreibt.
Ja, aber eben, und das hat mich aber auch schon genervt, weißt du?
Ja, ich weiß, weil das ist da kommt, das, was ich
nervt. Nee, das echt, da kommt, natürlich, da heißt dann immer, ja, das ist eine ganz undifferenzierte Kritik. Man kann immer differenzieren, man kann immer hinweisen auf Dinge, die gut laufen, man kann immer irgendwelche Beispiele nennen von Familiengottesdiensten, die so wunderbar viele Kinder anziehen und von Jazz-Gottesdiensten und dies und das. Und das ist ja auch toll, das würde doch auch Hanna Jacobs, wenn man sie nur mit ein bisschen Wohlwollen liest, würde das doch nie abstreiten. Aber wenn man rauszoomt, dann sind das doch unbestreitbare Feststellungen, dass 97-98% der Kirchenmitglieder offenbar zwar noch Teil der Kirche sind, aber an den Gottesdiensten nicht mehr teilnehmen und nicht das Gefühl haben, dass da etwas für sie in irgendeiner Art und Weise Bedeutsames oder zumindest Besuchens würdiges stattfindet. Und das ist das, und wenn man dann noch kommt, und das hat mich ja wirklich, wir sind noch keine 10 Minuten in der Aufnahme und ich habe schon Puls 160. Ich muss mal schauen hier auf meiner Uhr. Ja, das ist schon ungesund. Diese Aufnahme wird ungesund für mich. Weil wenn man dann noch kommt und sagt, ja, aber wenn man jetzt diese 2 oder 3%, wenn man das jetzt ausrechnet, dann kommt man in Deutschland auf 700.000 Gottesdienstbesuchern. 700.000, das ist doch viel. Und dann sagt einer noch, das ist ja immer noch eine größere Veranstaltung als die Bundesliga und rechnet dann vor, wie viele Menschen pro Spieltag der Bundesliga beiwohnen und sagt, der evangelische Gottesdienst sammelt mehr Leute als die Bundesliga und das muss man doch sehen und sich nicht selber kleinreden. Ja, aber was ist das für eine Argumentation? Das ist doch irgendwie, es geht doch nicht darum, etwas klein zu reden, aber wenn man eine Institution ist, die noch vor nicht allzu langer Zeit die Hälfte der fucking Bevölkerung zu ihren Mitgliedern gezählt hat, dann wird man doch noch über Jahre und Jahrzehnte und Generationen hinweg, selbst wenn ein unaufhaltsamer Schrumpfungsprozess im Gange ist, noch Zahlen vorweisen können, wenn man das hochrechnet, die irgendwie beeindruckend klingen. Ja, 700.000 Menschen, ja, das natürlich sind das viele Leute, aber die verteilen sich auf 16.000 Sonntagsgottesdienste und Erik Flücke hat da nicht ganz ohne eine gewisse, nein, Schadenfreude ganz sicher nicht, aber ohne ein gewisses Augenzwinkern, Süffisanz, genau, hat er dann auch mal vorgerechnet, dass die evangelische Kirche in Deutschland 700.000 Mitarbeitende hat. Also, dass 700.000 Menschen in Deutschland angestellt sind bei der evangelischen Kirche. Und spannenderweise, da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen dann, weil spannenderweise nehmen von diesen 700.000 angestellten Mitarbeitenden der EKD, nehmen nur die wenigsten selber an den Gottesdiensten teil. Mhm. Sogar von denjenigen, das sind dann etwa 250.000, die im engeren Sinne, die jetzt nicht bei der Diakonie oder bei der Spitalpflege und so arbeiten, sondern im engeren Sinne in der Kirche angestellt sind. Wenn sie nicht im Dienst sind, dann nehmen von denen immer noch erschreckend wenige an den Gottesdiensten teil. Also, dass irgendwie sich mit der Gesamtzahl zu beruhigen, wenn in durchschnittlichen Gottesdiensten irgendwie 10, 15 Leute sitzen, die schon seit 20 Jahren im Pensionsalter sind, Gott segne unsere alten Menschen und ohne irgendeine Geringschätzung gegenüber alten Menschen ausgesprochen, aber die Rechnung, die sie macht, ist doch völlig realistisch, wenn Jana Jakob sagt, ja, sie hat ja selbst Gottesdienste geleitet mit 15 Leuten, die alle über 75 waren, da muss man jetzt kein Prophet sein, um abzuschätzen, dass wenn man einfach Business as usual weitermacht, dass diese 15 Leute in 10 Jahren auch mehrheitlich unter dem Boden sein werden. Also,
genau. Okay, also so weit, jetzt habe ich mich schon wieder so zur Empirie. Jetzt gibt's aber eine Kritik oder eine Reaktion auf Hanna Jakobs Beitrag, der gerade nicht empirisch verstanden werden will.
Ja.
Sondern dogmatisch. Mhm. Und er sagt, na ja, wir können nicht über den Gottesdienst sprechen, als wäre das jetzt irgendeine Veranstaltung, die wir nach Marketingmaßstäben untersuchen und dann gegebenenfalls optimieren oder abschaffen, sondern der Gottesdienst, das ist quasi der Kern der DNA der christlichen Kirche. Weil doch schon im Augsburger Bekenntnis die Kirche als dasjenige beschrieben wird, in dem sich die Menschen um Wort und Sakrament versammeln. Und Wort und Sakrament, das hat doch seinen Ort im Gottesdienst. Also ganz egal, ob da 2 oder 2000 kommen, das ist unser Kern, davon können wir nicht lassen, das ist die Mission.
Ja. Ja, und da wird's ja dann schon interessant. Man kann das ja sagen, man kann das ja, das ist ja auch ganz viele, ich sage jetzt mal, die Kirchenlehre, protestantische, reformierte und natürlich die katholische Kirchenlehre baut ja eigentlich auf diesem Grundsatz auf, dass irgendwie der Gottesdienst quasi der Pulsschlag, der Herzschlag, das Zentrum der Gemeinde ist, theologisch gesehen. Und ich könnte da sogar ein Stück weit mitgehen, aber empirisch ist es doch einfach nicht, es ist empirisch nicht mehr wahr. Also Kerstin Menzel hat im Feinschwarz hat sie auch ein Statement dazu verfasst und hat dann am Schluss ganz trotzig geschrieben, ich bleibe dabei, als Kirche ist der Gottesdienst unser zentrales Geschehen. Ja, man könnte sagen, er sollte es sein, vielleicht. Aber er ist es ja ganz offensichtlich nicht mehr. Also im Blick auf die Mitgliederbasis, wenn 97% der Mitglieder das Gefühl haben, ich bin Teil dieser Kirche und vielleicht immer noch mit Überzeugung, aber der Gottesdienst geht mich nichts an. Dann ist der Gottesdienst nicht mehr das zentrale Geschehen dieser Kirche. Vielleicht für die Binnenrationalität der Kirchenangestellten, die sagen, ja, also die halbe Woche bin ich quasi mit Vorbereitungen für diesen Gottesdienst beschäftigt. Also für mich ist das das zentrale Geschehen, aber wenn man schaut, wer das besucht und welches Gewicht dem Gottesdienst für das Selbstverständnis eines durchschnittlichen reformierten oder evangelischen Kirchenmitglieds zukommt, dann ist das einfach nicht mehr wahr. Und dann wäre es ja spannender zu sagen, müsste es so sein? Was müsste man ändern, wenn man den Gottesdienst wieder zum zentralen geistigen Katalysator des landeskirchlichen Selbstverständnisses machen wollte?
Okay, oder? Und das ist jetzt genau der Punkt. Also Kerstin Menzel würde ja nicht bestreiten, dass die Gottesdienste nicht so gut besucht sind.
Ja.
Also empirisch habt ihr eigentlich keine Differenz. Ihre Aussage geht ja dahin, dass sie sagt, naja, das ist halt unser zentrales Geschehen. Wir können gerne drüber sprechen, wer wo, in welcher Frequenz und in welcher Weise diesen Gottesdienst feiert.
Ja, das haben wir gefallen.
Aber, wir müssen da etwas theologisch plausibilisieren und nicht nur von der Empirie dann auf einen Befund kommen und sagen, okay, funktioniert nicht, schaffen wir ab.
Mhm.
Und so ein bisschen habe ich dran gedacht, naja, das finde ich eigentlich in vielen eigenen Erfahrungen und Zusammenhängen, in denen ich stecke, ein sehr konstruktives Verfahren.
Mhm.
Also wir wären beide nicht mehr verheiratet, wenn wir oder unsere Partnerinnen so denken würden. Funktioniert nicht, schaffen wir ab. Sondern die Sache ist halt mal gesetzt, okay, wir sind da jetzt zusammen und jetzt schauen wir mal, wie wir das machen, wie wir es optimieren. Jetzt, Manu, vielleicht bevor wir auf diesen Teil kommen, wie wir das Ganze theologisch und empirisch zusammenbringen wollen, scheint mir etwas schon ganz entscheidend zu sein bei dieser Debatte. Und ich glaube, das erklärt einiges davon, warum sie so emotional geführt wird und warum da auch so viel Verletzung drin ist. Ich glaube nämlich, dass wir uns insgesamt seit etwa 30, 40 Jahren als Kirche, als kirchliche Mitarbeitende, aber auch als Menschen, die Sympathie haben für die Kirche, in einem ganz, ganz furchtbaren Hamsterrad befinden, das uns die ganze Zeit suggeriert, hey, es ist total wichtig, was ihr da macht. Ihr müsst es aber besser machen, weil die Leute kommen nicht mehr hin. Und du hast eine Pfarrerinnenschaft, die ausgebildet ist, wie sie das vielleicht noch nie waren, wenn es darum geht, neue Medien zu verwenden, wenn es darum geht, interessante Stories in Predigten zu bringen, wenn es darum geht, wahrzunehmen, was sozialräumlich um sie herum passiert. Und die geben so viel Einsatz und stehen dann vor manchmal wirklich ziemlich leeren Kirchenbänken und erfahren da einfach keine Wertschätzung. Sondern das, was sie vielleicht so gut machen, wie es noch keine Generation vor ihnen gemacht hat, ich unterstelle das jetzt mal so, funktioniert aber so schlecht wie schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr.
Ja, also ich bin, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich bin froh um diese Anmerkung, weil ich nämlich auch meinen Ärger und Zorn und mein Aufgebrachtsein sich nicht darauf richtet, dass ich das Gefühl habe, dass die Pfarrpersonen insgesamt einen schlechten Job machen oder so. Ich habe das Gefühl, früher war, vor wenigen Generationen noch, war der Gottesdienst eine derartige Selbstverständlichkeit und auch eine gesellschaftliche Konvention, dass Pfarrpersonen sich nicht wahnsinnig viel Mühe geben mussten, weil das Wegbleiben aufgrund schlechter Predigten oder uninspirierter Liturgien einfach gar keine Option war für viele. Und das hat sich natürlich massiv geändert. Und ich glaube, dass viele Pfarrpersonen sich ernsthaft einsetzen. Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass Hannah Jakobs das nicht in Frage stellt. Also wenn ihr da der...
Nein, das tut sie wirklich nicht.
Der Karl Friedrich Ulrichs hat ihr ja vorgeworfen, dass sie eine in Ignoranz gegenüber der Liebe und Erwartung der Gottesdienstbesucher an den Tag legt und ihr Beitrag eine Ignoranz auch zeigt gegenüber der Sorgfalt und Kreativität in der Vorbereitung von Gottesdiensten durch Pfarrpersonen und Musiker und so weiter. Das habe ich überhaupt nicht rausgehört bei Ihrem Artikel. Ich glaube, man darf das anerkennen und ich finde das interessant oder spannend in dieser Zuspitzung, wie hast du das nochmal gesagt? Man hat sich vielleicht noch nie so viel Mühe gegeben für Gottesdienste, die noch nie so schlecht besucht waren wie heute. Ja.
Oder ich finde nicht, dass Anna Jacobs grundsätzlich ein PfarrerInnen-Bashing betreibt, aber es gibt da schon Spitzen drin, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Ich zitiere jetzt mal eine. Es glauben viel mehr Menschen an Gott, als in den Gottesdienst gehen. Trotzdem fällt es denen, die in Gemeinden und Synoden Entscheidungen treffen, schwer, Fragen zu stellen, ohne reflexhaft einen These-Gottesdienst als Lösung zu präsentieren. Denn etwas anderes haben sie oft nicht gelernt. Am Ende des Vikariats der praktischen Ausbildung zum Pfarramt gibt es in zwei Bereichen praktische Prüfungen, Schulunterricht und Sonntagsgottesdienst. Mhm. Und da muss ich sagen, das erlebe ich mindestens von dem, was ich Theologiestudium, was ich von der Pfarrausbildung weiß, erlebe ich das wirklich sehr anders. Das finde ich nicht ganz zutreffend. Und
also was jetzt?
Dass es so ist, dass man nichts anderes gelernt hat, als, ich sage jetzt mal, Rallye-Unterricht zu geben und diesen Gottesdienst, diesen bestimmten Sonntagmorgen-Gottesdienst durchzuführen. Ich finde schon, wir haben sehr, sehr viel gelernt, nicht nur in der praktischen Theologie, was es bedeutet, wahrzunehmen, was eigentlich geglaubt wird, was Bedürfnisse sind, was spirituelle Bedürfnisse sind, etc. pp. Und ich finde, da ein bisschen unfair, also dass man dann quasi sagt, ja, die können halt nichts anderes, deswegen fallen sie immer darauf zurück. Mein Verdacht wäre eher, dass die Erwartungshaltung so dermaßen stark ist an die professionellen Kirchenmitarbeitenden, diesen Gottesdienst zu füllen und sie so stark darauf reduziert werden, dass sie selbst eigentlich immer dort nach Lösungen suchen. Aber ich glaube schon, dass ganz, ganz viele Pfarrpersonen, also mindestens ganz viele Pfarrpersonen, die ich kenne, die nehmen schon ihre Umgebung wahr. Die machen sich schon Gedanken über das, was es heute bedeutet, spirituell zu sein. Und diese Brücke von, es glauben noch viel mehr Menschen an Gott oder irgendetwas Übersinnliches, als in die Kirche gehen, da haben wir einen Wachstumsmarkt, finde ich halt selbst total falsch. Ich glaube, es verkennt, dass in vielen Lebenswelten von Menschen, in denen Gott, Glaube, Spiritualität noch eine Rolle spielt, die Institution Kirche längst keine Rolle mehr spielt.
Ja.
Und das kennen ganz viele kirchliche Mitarbeitende, dass sie das Feedback kriegen, oh, das war jetzt mal ein richtig guter Gottesdienst, die sind einfach keine typische Pfarrerin.
Und
wahrscheinlich, wenn man nachfragen würde, wann haben Sie denn zum letzten Mal eine typische Pfarrerin erlebt, dann wäre das irgendeine Kindheitserinnerung oder sowas.
Ja, das ist gut möglich. Ich habe jetzt Ihr Statement eher in die Richtung gelesen oder in die auch Erik Flücke geht, wenn er sagt, es gibt ganz viele Menschen, auch eben innerhalb der Kirchenmitglieder, die nicht in Gottesdienste gehen, aber die sich nicht als ungläubig oder atheistisch bezeichnen würden, die sich sogar vielleicht als spirituell verstehen, aber deren Spiritualität, deren Glaube ganz offensichtlich entweder völlig ohne Gottesdienste auskommt oder nicht anschlussfähig ist für die Gottesdienste. Also man könnte dann sagen, vielleicht würden die kommen, aber wenn das, was sie mitgekriegt haben von Gottesdiensten, hat ihnen signalisiert, mit der Art, die Art, in der ich Glaube und Spiritualität verstehe und lebe, die hat nichts zu tun mit dem, was da sonntagmorgens um 10 in der Kirche passiert. Und Erik Flücke sagt dann einfach, muss dann quasi rein empirisch irgendwie feststellen, der Gottesdienst, der evangelische reformierte Gottesdienst ist nicht mehr das Zentrum evangelischer Spiritualität, weil unter den 97% der Nicht-Gottesdienstbesuchern ganz viele gläubige, spirituelle Menschen sind, die ihren Glauben und ihre evangelische reformierte Spiritualität Sexualität leben, unabhängig und abseits vom Gottesdienst, dann ist es einfach eine, dann wäre es eine unglaubliche Vereinnahmung oder dann wirklich eine Ignoranz zu sagen, nein, aber unser Gottesdienst, wo 2% der Mitglieder oder 3% sich versammeln, das ist das Zentrum reformierter Spiritualität und dann wertet man ja ein Stück weit ab, was an Glaube und Spiritualität unter den nicht gottesdienstbesuchenden Mitgliedern abläuft. Und ich habe dann doch den Eindruck, dass die Idee, zielgruppenorientierter zu arbeiten und sich zu überlegen, für welche Menschen, für welche Fragen, für welche Milieus stricken wir unsere Gottesdienste. Und die Ressourcen dafür, die werden wahrscheinlich erst frei, wenn man Abstand nimmt von einer gottesdienstlichen Vollabdeckung. Das ist ja genau die Überlegung von Hannah Jacobs. So habe ich sie zumindest verstanden, dass sie sagt, wir brauchen Ressourcen für individuelle oder nicht individuelle, aber für zielgruppenorientierte Angebote. Und dann schreibt ihr dann bei Zeitzeichen, schreibt ihr dann der Ernst Wilhelm Gohl, die Zunahme von diversen Gottesdienstangeboten, sprich Zielgruppengottesdienste, verstärkt die Zentrifugalkräfte und steht in der Gefahr, die Communio aufzulösen. Das finde ich auf so vielen Ebenen einfach falsch, weil erstens muss man fragen, ja, welche Communio? Also ich will diese 15 Leute, die im Gottesdienst sind, nicht abwerten. Das kann durchaus, man kann das verstehen im Sinne einer Versammlung der Gläubigen, aber daran festzuhalten, als ob es sich hier irgendwie um eine feststehende, unverrückbare Größe handelt und dann noch die Zielgruppengottesdienste schlecht zu reden, weil sie die Zentrifugalkräfte verstärken. Weißt du, dieser Sonntagmorgen-Gottesdienst ist doch selber ein Zielgruppengottesdienst.
Da bin ich völlig d'accord mit dir. Mein Problem liegt aber tiefer, dass ich damit habe. Also es fängt vorher an. Mhm. Ich mach mal ein Mindgame. Nehmen wir an, wir hätten in keinem Gottesdienst, der am Sonntagmorgen stattfindet, weniger als 50 Leute. In keinem. Hätten wir dann ein Problem oder nicht? Das ist für mich die interessante Frage.
Mhm. Ja.
Oder? Und ich meine sie nicht dogmatisch. Also ich will jetzt nicht Dogmatik gegen Empirie ausspielen. Das ist nicht mein Punkt. Also ich will nicht in diese dritte Kerbe hauen, die ich genannt habe. Mir geht es darum, was wir eigentlich verstehen unter Gottesdienst. Was soll dort eigentlich passieren? Was macht den Gottesdienst so ungeheuer wertvoll, dass man nicht darauf verzichten möchte? Hm. Und ich glaube, es muss etwas anderes sein als die Anzahl Menschen, die da hinkommen. Es kann uns aber nicht egal sein, dass keine Menschen da hinkommen. Also ich versuche beides zusammenzunehmen.
Ja.
Und jetzt nehme ich mal uns beide als Beispiel. Wir haben das nicht abgesprochen. Ich hoffe, es ist dir nicht peinlich.
Nein.
Aber wir sind ja wirklich gute, enge Freunde. Wir sind beide Christen. Wir haben beide irgend so was wie eine Spiritualität. Und trotzdem wäre es doch für uns beide viel weniger peinlich, über das Thema Pornografie zu sprechen, als zusammen zu beten.
Ah, das ist jetzt eine interessante These. Ja.
Ich sag kurz, warum ich das jetzt bringe. Es geht mir nicht darum, dass ich mal wieder Pornografie sage.
Ja, das habe ich jetzt gar gedacht.
Es geht mir darum, wenn wir uns fragen, was denn eine zeitgemäße Erfahrungsform von Spiritualität wäre in einem Gottesdienst, dann müssen wir mindestens mit einberechnen, dass in unserem Kulturkreis Religion, Spiritualität, religiöse Praxis, Innerlichkeit, religiöse Innerlichkeit etwas furchtbar Peinliches ist. Etwas ist, was man in einer Gruppe ausübt, wo man sagt, jo, okay, da gehöre ich dazu. Jetzt gibt es ein einfaches Modell, um das zu machen. Das ist, du buchst Retreat. Da weißt du, wir kommen jetzt zusammen. Alle kommen zusammen, weil sie jetzt diese Übungen machen wollen.
Mhm.
Und dann geht man wieder auseinander und das Ganze ist easy. Aber jetzt stell dir mal vor, in einem Dorf, in einem Quartier, spirituelle Innerlichkeit gemeinsam zu erleben. Das wäre echt verrückt, wenn sowas passieren würde.
Mhm.
Trotzdem ist aber das, was wir ja suchen, nicht mehr die Lehrpredigt der gebildeten Pfarrerin, sondern es ist eigentlich religiöse Erfahrung.
Ja.
Und wie kriegen wir das hin, dass man religiöse Erfahrungen gemeinsam machen kann, ohne dass da diese Schamgrenze verletzt wird?
Mhm.
Das ist mein Fall.
Das ist eine spannende Frage, die jetzt ganz viele Folgefragen bei mir auslöst, von denen einige uns wahrscheinlich ein bisschen vom Thema wegführen. Aber ich finde das interessant. Einerseits, weil ich sagen würde, bei mir hat das noch andere, also ich teile deine Einschätzung, dass da irgendwie eine gewisse Hemmung besteht, jetzt so Spiritualität dann wirklich gemeinsam irgendwie zu leben oder gemeinsam so bewusst in eine geistliche Erfahrung einzutreten. Jetzt gerade am Beispiel des Gebets vor allem. Das empfinde ich auch so. Bei mir hat es aber vielleicht noch einen anderen Hintergrund, weil ich in einer unglaublichen Selbstverständlichkeit für alles und mit jedem gebetet habe über Jahrzehnte. Und man hat zu jeder Gelegenheit und Begebenheit hat man gebetet und auch zur Zeit und zur Unzeit und wie viele Leute schon für mich gebetet haben, als ich es gar nicht wollte und mir die Hand auf die Schulter legten und mich gesegnet haben und mir Dinge zugesprochen haben, die ich gar nicht empfangen wollte und so weiter. Also es gibt da ganz vieles. Ich habe da ganz viele Rücksichten auch gelernt, weil ich gemerkt habe, da passiert auch ganz viel, ich sage jetzt mal, Grenzüberschreitendes in diesem auch evangelikal-charismatischen Setting, das mich so ein bisschen vorsichtig gemacht hat. Aber ich finde es doch interessant, weil wenn man mich fragen würde, was ist eigentlich, also ja, das vielleicht führt es uns wieder zurück zu dieser Diskussion über Gottesdienst, wenn man mich fragen würde, was ist Kirche für dich? Was ist im Kern? Was ist deine Kirche? Dann gehörst du natürlich dazu. Also du bist quasi Teil meiner Kirche. Und es ist witzig, weil wir nicht zusammen beten eigentlich. Genau. Aber ich finde, ich habe sehr viele geistliche Erfahrungen mit dir zusammen gemacht.
Ja.
Also auch in der Aufnahme von Ausgeglaubt, in den Diskussionen, in freundschaftlichen Gesprächen. Am Abend bei Wein, Bier und Gin oder wo auch immer. Aber so dieses explizite, dieses Moment von wir setzen uns zusammen und beten. Ich habe das, darf ich das kurz einstreuen? Ich habe letzte Woche eine Begegnung gehabt mit jemandem, der mich angeschrieben hat, weil er irgendwas von mir gehört oder gesehen hat, so in der Öffentlichkeit, und hat gesagt, hätte da noch ein paar Fragen zum Thema, es war zum Thema Gebet, er hätte ein paar Fragen und würde mich gerne treffen. Dann habe ich den getroffen, wusste nicht, was ich erwarten soll, und dann war das ein 91-jähriger Mann.
Und ich glaube, du hast das auf Facebook gepostet.
Und das hat mich so tief berührt. Der war total fit auch im Geist. Unglaublich neugierig. Der war sowas von neugierig. Ich hab ihm gesagt, ich wünschte mir, ich könnte so alt werden wie du und so neugierig bleiben. Und der war so interessiert, hat ein Leben geführt, eigentlich ohne, wenn ich das recht verstanden habe, völlig ohne Kirchenbezug, aber mit einer Art von, also er ist irgendwie kirchlich aufgewachsen als Kind, aber dann hat er sich da weitgehend verabschiedet und hat aber irgendwie eine Form von Frömmigkeit oder Gottesglauben bewahrt. Und dann habe ich mit ihm da diskutiert eine Stunde lang und habe innerlich, jetzt kommt quasi der Evangelikale durch oder der Charismatiker, den Eindruck gehabt oder das Gefühl gehabt, ich kann den jetzt nicht verabschieden, ohne ihm einen Segen zuzusprechen. Und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Und habe dann ihn gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, auch unter den Voraussetzungen, die er genannt hat, wie er Gott versteht und wie er ihn nicht versteht, so habe ich, ob es okay wäre, wenn ich einen Segen über ihm ausspreche. Und dann hat er das bejaht und ich habe dann versucht, irgendwie diesen Segen zu formulieren, und er war so tief berührt. Er konnte nachher minutenlang nicht mehr reden, weil er so angerührt war von diesem Moment, und ich auch. Es war so ein tiefer geistlicher Moment von jemandem, der mit kirchlicher Frömmigkeit nichts am Hut hatte. Mhm. Aber es hat mich verdammt viel Überwindung gekostet, in den Räumen der reformierten Kirche Zürich in diesem Büro ihn zu fragen, darf ich für dich beten? Das ist schon eigentümlich. Ja.
Und ich merke, mich rührt diese Geschichte und mich freut auch alles, was du über uns gesagt hast, wirklich. Ich merke aber auch, wenn ich jetzt daraus weiterdenken soll, was könnte denn eine reformierte Spiritualität sein? Mhm. Was könnte eine landeskirchliche Form sein, wo das erlebt wird? Ja. Dann wird es für mich wirklich schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass es Menschen, nein, ich weiß, dass es Menschen gibt, mit denen passiert etwas, wenn sie im Kirchenbank sitzen und Paul Gerhardt Lieder singen.
Ja.
Und ich find das toll, dass das so ist. Mich selbst berührt das ganz, ganz selten. Mhm. Und ich habe aber das nicht gefunden, was mich in einer Gemeinschaft, die ich nicht selbst eingeladen habe, das ist vielleicht der Punkt, oder? Ja. Wirklich berührt und was ich an mich heranlasse.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass es bei uns sowas gibt wie eine große Sprachwut und Sprachgewalt, wenn wir über den Glauben sprechen oder über die Theologie oder über die Kirche. Aber ich glaube, dass wir praktisch verstummt sind, wenn es darum geht, als Kirche aus dem Glauben herauszureden. Über das, was uns wirklich angeht, was uns wirklich bewegt. Also es ist super einfach in dieser Gesellschaft, ich sage jetzt mal, so aus einer intellektuellen Distanz über Phänomene zu sprechen. Mhm. Es ist einfach, über Dinge zu sprechen mit einer ironischen Distanz. Es ist aber wahnsinnig schwierig, über Spiritualität und Religion nicht nur abstrakt zu sprechen, wo es um einen selbst geht.
Mhm. Aber würdest du denn sagen, dass jetzt diese Hemmung, dass es ein Plus des Gottesdienstes oder ein vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmal des reformierten oder evangelischen oder auch katholischen Gottesdienstes ist, dass dort die Gebete, diese Art der Interaktion mit Gott quasi einfach zum liturgischen Bestand gehört. Dass jemand, der sonst vielleicht große Hemmung hat zu beten, ganz sicher vor anderen Menschen zu beten, dann in einem Gottesdienst doch in ein Vaterunser einstimmt und ein Stück weit diese Erfahrung macht, die er sonst, zu der er sich sonst nicht trauen würde oder so, oder?
Ich habe jetzt weniger an das gedacht, sondern ich habe eher daran gedacht, warum wir an einem Punkt angekommen sind, wo das, was wir Gottesdienst nennen, also das, was wir uns unter Gottesdienst vorstellen, so dermaßen ja ritualisiert,
ja,
vorhersehbar ist.
Ja.
Weil ich glaube halt, das, was das Peinliche ist, das, was uns ja irgendwo ein schlechtes Gefühl macht öffentlich, das fangen wir eigentlich immer ein, indem wir die Form sehr stark definieren. Mhm. Gibt x Punkte, wo das so ist, und es gibt Punkte, wo das nicht so ist, und man merkt dann, wie nahe das Peinliche ist und was es mit Menschen machen kann. Umziehkabinen in Freibädern oder zum Beispiel. Also das sind Dinge, da ist ganz klar, wo dein Blick hingeht, wo er nicht hingeht. Männer-Pissoirs zum Beispiel, oder die nebeneinander sind. Ja, das ist alles, wir haben für alles eine Form. Es gibt eine Art, wie man sich darin bewegt. Und ich glaube, dass man das, was im Gottesdienst nicht passiert, das, was nicht erlebt wird, das, was nicht die Attraktion ist, nicht einfach einseitig der Pfarrperson, dem Kirchgemeinderat, dem Organisten oder wie auch immer zuschreiben darf, sondern dass das letztendlich ein Spiegel ist eines Bürgertums, einer durchschnittlichen Kirchenmitgliedschaft, die eigentlich ein eher peinliches Verhältnis hat zur Religion und Spiritualität.
Ja, und gewisse Voreingenommenheiten, gewisse Ungeübtheiten. Es geht mir ja selber so. Ich bin ja wirklich durch und durch freikirchlich sozialisiert, charismatisch sozialisiert. Bei den Pfingstlern war das sowieso gang und gäbe. Es darf sich eigentlich nichts wiederholen. Am Schlussendlich, wenn man dann ein bisschen rauszoomt, merkt man, die pfingstlichen Gottesdienste sind auch ziemlich berechenbar. Aber Gebete werden frei. Jemand, der ein Gebet abliest, der hat seinen Glauben verloren quasi. Also das muss man frei formulieren und das muss alles frei und spontan sein. Und ich habe ja selber bei landeskirchlichen Gottesdiensten, bei katholischen natürlich noch mehr, wo ich erst ab und zu mal war, dann ganz oft so diese Fremdheitserfahrungen oder diese Ängste, dass ich jetzt zur falschen Zeit Zeit das Falsche tue oder dass ich jetzt nicht merke, wenn man aufsteht, steht oder noch eine Strophe zu viel singe und der Einzige bin, der dann noch die Kirche besingt und so beschallt. Also das habe ich ja selber, so diese Unbeholfenheit im Umgang mit der Liturgie. Und witzigerweise ist es aber dann das, was den regelmäßigen Besuchern gerade Halt und Sicherheit gibt. Also das ist ja so diese Ambivalenz. Auch die Leute, die da gehen, die finden das ja wunderschön und die kennen das so gut, dass es für sie ein Skandal wäre, wenn in einem Gottesdienst das Vaterunser mal ausfällt. Und mir würde das nicht mal auffallen.
Ja,
weißt?
Ja. Also, ja, ich finde es auch gut, oder, dass wir den Gottesdienst als mehr sehen als die Predigt, die stattfindet, oder die Musik, die zusammengemacht oder mit der Orgel oder mit was auch immer ertönt. Grundsätzlich glaube ich schon, dass alles eigentlich sehr stark nach Formularen abläuft. Mhm. Also ich war ja auch ein paar Mal in ICF-Gottesdiensten in Basel. Ja. Würde ich sagen, nein, das hat wirklich eine sehr erwartungssichere, vorhersehbare Dramaturgie, ja, dieser Gottesdienst. Das gibt auch ein klares Predigtformular, wie die Predigt aufgebaut ist. Es ist sehr anders als das, was ich jetzt aus reformierten Sonntagmorgen-Gottesdiensten kenne. Reformierte Sonntagmorgen-Gottesdienste funktionieren ja sehr oft so, dass man einen Bibeltext hat und sich dann fragt, was will dieser Bibeltext jetzt eigentlich zu uns sagen? Warum ist der wichtig? Aber man setzt mal grundsätzlich voraus, der ist wahrscheinlich wichtig und jetzt schauen wir mal, wo und in welchem Kontext steht er und wie begreifen wir das? Und dann soll sich jede und jeder selbst so seine Überlegungen machen. Mhm. Dann beim ICF habe ich das eher so erlebt, es gibt große Fragen, die Menschen beschäftigen. Zum Beispiel, wie kann ich eine gute Ehe führen? Und dann zieht man mal den ganzen biblischen Weisheitsschatz und alles, was man, ob jetzt biblisch oder nicht, irgendwo als Tradition, als christliche Tradition aufgesaugt hat, hervor und zeigt, wie lebenspraktisch das jetzt anwendbar ist. Ja. Und dass das unter einer göttlichen Verheißung steht. Ein bisschen so. Ich habe charismatische Gottesdienste erlebt. Die erklären uns zuerst, in welcher Scheiße wir eigentlich sitzen und dass aber Gott jetzt an uns, jetzt gerade an uns etwas tun wird. Mein Problem war immer, ich habe nichts davon ausgehalten. Also ich bin bei euch im Worship rausgelaufen damals. ich habe bei diesen charismatischen Gottesdiensten, die ich erlebt habe, war ich wirklich teilnehmender Beobachter. Ich habe mich nicht gepackt. Ich habe es aber im reformierten Gottesdienst auch nicht, oder? Und der Punkt ist, ich glaube, wenn wir das nicht ernst nehmen, also dass da zuerst etwas passieren muss, damit ein Erlebnis, eine Erfahrung wirklich möglich ist, dann werden Gottesdienste letztendlich so zu einem ungeliebten Kind, dem man ein Kotelett um den Hals hängt, damit wenigstens der Hund mit ihm spielt.
Ja.
Also man macht dann, und bitte, bitte, falls ihr in diesen Bereichen arbeitet, ich meine das wirklich nicht als Bashing gegen eure konkreten Angebote, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber die Idee, oder, dass man dann sagt, ja, wir brauchen den Gottesdienst am Samstagnachmittag um 5. Wir brauchen den Gottesdienst mit Jazzmusik. Wir brauchen den Bierbrau-Gottesdienst. Wir brauchen den Gottesdienst mit Volksmusik. Also all diese Dinge verstehe ich letztendlich, wenn ich ganz ehrlich bin, immer als eine Art Lockvogelangebot, das so funktioniert, ja, es ist zwar ein Gottesdienst, aber wenigstens gibt's Bier. Ja, ja, es ist zwar ein Gottesdienst, aber die Musik ist schön.
Man, für ein paar gratis Bier nimmt man den Gottesdienst in Kauf.
Ja, oder? Ja. Und das ist dann echt so, dass ich denke, nein, also wenn ich Musik hören will, dann gehe ich in ein Konzert oder ich ziehe meine tollen Kopfhörer an und höre die Musik. Wenn ich Bier trinken will, dann mache ich das mit Freunden an einem Ort, wo ich gerne hingehe und mich wohlfühle. Also, oder das alles erreicht mich nicht. Das ist nicht der Punkt, weshalb ich da hingehen würde. Und wenn ich jetzt ehrlich bin mit mir selbst, warum würde ich denn da hingehen, dann wäre es für mich eigentlich nur darin, dass ich jemanden, das muss keine Pfarrperson sein, jemanden erleben kann, der oder die auf eine Art und Weise, dass es mich berührt, das zum Ausdruck bringt, was ihr oder sein Glaube in ihrem oder seinem Leben bewirkt.
Ja.
Ich habe das ganz, ganz rührend erlebt bei der Sunday Assembly in London, wo ich war. Also es ist ja dieser Gottesdienst ohne Gott quasi. Und da kommen Leute nach vorne und geben Testimonials, wozu sie ihre Hoffnung gebracht hat und was sie verändert haben, was sie oder auch was sie noch tun wollen. Und das war so authentisch.
Ja.
Und das waren einfach Leute aus dem Publikum, die da aufgestanden sind und das geteilt haben. Das hat mich wirklich berührt.
Ja. Und
ich glaube, im Hintergrund, und vielleicht bringt uns das jetzt auch zu dieser eher theologischen Frage, oder? Was soll denn ein Gottesdienst? Ich habe gefragt, wenn jeder Gottesdienst mindestens 50 Besucherinnen hätte, hätten wir dann kein Problem? Ich glaube doch, wir hätten ein Problem. Ja. Weil wir letztendlich immer noch in dieser verdammten Logik drin stecken, dass wir Leute an diesem Ort versammeln müssen. Und ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Grundfehler, wenn wir über Gottesdienst nachdenken. Diese Idee, dass Kirche davon lebt, dass wir uns um Wort und Sakrament versammeln. Das werde aber gleich sagen, warum ich den Satz auch richtig finde. Es ist richtig, dass wir uns um Wort und Sakrament, also ich würde es anders ausdrücken, aber dass wir uns darum versammeln. Aber das ist nicht der Zweck von Kirche. Und das sind halt die zwei Kirchenbilder, die du letztendlich haben kannst. Du kannst sagen, Kirche, das ist der Ort, wo sich Menschen versammeln, um zu beten, um Gott zu erleben, um miteinander im Geist Gottes Gemeinschaft zu haben. Das ist die eine Art und Weise. Oder du kannst sagen, nein, Kirche, das ist da überall, wo Menschen die gute Botschaft ins Spiel bringen und einen Unterschied machen in der Welt. Und ich würde sagen, ich gehöre zum Team 2. Und der Gottesdienst hat die Funktion einer Tankstelle. Da möchte ich gerne hingehen, um aufzutanken, ruhig zu werden, Kräfte zu sammeln für das, dass ich wieder rausgehe.
Ja. Ja, also mir ist dieses Verständnis des Gottesdienstes eigentlich sehr sympathisch. Eben, ich könnte mich auch nicht für diese Radikalthese begeistern, Gottesdienste ganz abzuschaffen. Ich finde das sympathisch zu sagen, es geht letzten Endes nicht um das, was, oder die Kirche konzentriert und beschränkt sich nicht auf das, was im Gottesdienst passiert, sondern hier wird irgendwie, das ist quasi ein Katalysator für ein Selbstverständnis und für ein Glaubensverständnis, das irgendwo im Leben der Menschen mitten im Alltag etwas bewirkt, Menschen auch ermutigt, befähigt, das, was sie trägt und was sie zutiefst ausmacht, irgendwie auch zu leben und zur Sprache zu bringen. Ich habe, weißt du, meine, vielleicht ist es auch das, was mich so anfasst an der ganzen Geschichte. Ich muss das auch mal sagen, ich sag das ja inzwischen wirklich als jemand, der sich mit der reformierten Kirche zutiefst identifiziert. Ich bin ja mit großem Stolz konfessionslos gewesen, 40 Jahre meines Lebens als Urfreikirchler mit Überzeugung in einer Beteiligungskirche, die von purer Leidenschaft gelebt hat. Und ich habe mit Freude immer konfessionslos angekreuzt und bin jetzt erst vor wenigen Jahren der reformierten Kirche beigetreten und ich identifiziere mich mit dieser Kirche und natürlich auch mit Kirche insgesamt im Allgemeinen, weil ich die Überzeugung habe, dass wir Menschen noch etwas zu sagen hätten, dass wir ihnen noch etwas zu geben haben. Weißt du, und das doch irgendwie das, was wir tun im Gottesdienst und über den Gottesdienst hinaus, dass es doch irgendwo etwas in Bewegung setzen sollte. Und nicht einfach deshalb stößt mir das so sauer auf. Ich habe wirklich fast, also ich habe echte, wie sagt man dem, mir ist es richtig eng geworden beim Lesen gewisser Repliken, weil ich das Gefühl gehabt habe, da wird ein völlig institutionalisiertes, formalisiertes Gottesdienstverständnis wird hochgehalten. Jemand hat geschrieben, Gottesdienste sind für mich ein Wert an sich. Es ist wichtig, dass sie stattgefunden haben, auch wenn keiner mehr hingeht und so. Und ich denke, aber was ist das für ein... ich kann mich in diese Logik gar nicht hineindenken, weil ich denke, weil ich überzeugt bin, in den Gottesdiensten und darüber hinaus kann und soll doch etwas geschehen, was Menschen in Bewegung bringt und was irgendwo auch vielleicht die Sprachfähigkeit von Christen und Christinnen als Zeitgenossen und Zeitgenossinnen fördert, dass ihnen etwas, das ihnen Mut macht, dass sie tröstet, was auch immer, aber dass etwas passiert im Gottesdienst, das Ausstrahlung hat nach außen. Da habe ich viel Leidenschaft.
Aber das ist eben das, oder? Da, ich glaube, da haben wir einen kleinen Unterschied. Ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass das im Gottesdienst passieren muss, sondern für mich ist das, was ich so liebe an der reformierten Landeskirche, passiert an ganz, ganz vielen dezentralen, nicht steuerbaren Orten, unter Freiwilligen, unter Ehrenamtlichen für sich. Also das Asylcafé, die Aktion beim Namen nennen, wo man an die Geflüchteten denkt, die im Mittelmeer ertrunken sind, ihren Namen vorliest und aufschreibt und außen an die Kirchenfassade hängt. Die ganzen Aktionen, die zum Beispiel um Klaro-Läden herum passieren. Ich meine, das ist heute für alle so selbstverständlich. Alle kaufen Bio, alle kaufen Fairtrade. Aber ich meine, das waren die Leute, die haben das Ding auf den Kopf gestellt. Die haben sich Gedanken drüber gemacht. Die haben ihre Freizeit dafür investiert. Mhm. Und das war nicht so, dass eine Kirchenleitung gesagt hat, so, Nachhaltigkeitsprogramm, jetzt ziehen wir das von oben nach unten durch. Nein, es kam eben von unten. Mhm. Und der Gottesdienst ist für mich nicht einfach das Zentrum, weißt du, dieser Kirche, sondern das, was absolut unersetzbar ist, sind diese kleinen Gruppen, die über das ganze Land verteilt sind und dort ihre Dinge tun, ohne dass jemand sie ganz genau steuern kann. Mhm. Sie sind eben nicht einfach Sozialkapital, das man irgendwie verlagern kann, das man herumschieben kann. Man kann auch nicht einfach so sagen, ja, der soziale Mehrwert ist ungefähr so. Nein, es sind Menschen, die, ich sage es jetzt theologisch, eigentlich in der Nachfolge am Reich Gottes mitarbeiten. Mhm. Und diese Menschen tun das an einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Aufgabe. Manche von ihnen tun es, weil sie sagen, ich fühle mich aus meiner christlichen Hoffnung heraus berufen, das zu tun. Andere tun das bei der Kirche, weil sie sagen, na, gute Infrastruktur, gute Ressourcen, da können wir das Projekt umsetzen, das mir aus vielleicht humanistischen Gründen wichtig ist. Für mich gehören die alle dazu.
Ja.
Und wenn ich jetzt über den Gottesdienst in diesem Zusammenhang nachdenke, dann stelle ich quasi fest, dass offenbar viele dieser Menschen den Gottesdienst, den es jetzt gibt, nicht brauchen, um aufzutanken oder Kraft zu finden für das, was sie tun in der Nachfolge.
Ja. Ja.
Und jetzt kann man daraus zwei Schlüsse ziehen. Der eine Schluss ist, dass man sagt, ja, also gut, dann lassen wir das mit dem Gottesdienst, dann machen wir halt jetzt christliches Autowaschen und die christliche Theatergruppe und den christlichen Chor und weiß nicht was. Also wir nehmen einfach Dinge, die Menschen echt tun wollen und taufen sie christlich und lassen sie in der Kirche aufführen und nennen dann das Gottesdienst. Das fände ich ganz schlecht. Oder aber wir finden etwas, worin diese Menschen, die ja schon unterwegs sind, die schon in der Nachfolge stehen, sagen, wow, das bietet mir jetzt aber einen extra Boost. Da finde ich wirklich noch mal mehr Kraft, als ich ohne das hätte.
Ja.
Für mich ganz konkret würde das nicht drin bestehen, dass eine Kirche mir etwas mitzugeben oder zu sagen hat, sondern für mich besteht das aus diesen Kirchenmitgliedern. Also ich wohne in einem Quartier von Bern und wenn ich mir überlege, wer zu dieser Kirche gehört, und wie interessant diese Menschen sind, die zu dieser Kirchgemeinde gehören. Mhm. Ich würde denen wirklich zuhören wollen. Ich möchte gerne von der HR-Leiterin hören, was die christliche Hoffnung mit ihr macht, wenn sie Stellen abbauen muss.
Ja.
Ich würde gerne vom Juristen hören, wie er über Gerechtigkeit und Gnade denkt. Oder ich möchte diese Sachen wissen. Ich möchte aber auch gerne von der Betreiberin des Quartierladens wissen, wie es ist, wenn vielleicht einen ganzen Freitagmorgen niemand vorbeikommt und man sich Sorgen macht um die Kasse und was dann trägt. Also ich hätte gerne dieses Leben im Gottesdienst ausgedrückt von echten Menschen mit echten Fragen und Hoffnungen und das, was was mir da beigebracht werden muss, das finde ich irgendwo anders.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass also auch mein Bild von inspirierenden oder bewegenden oder ermutigenden Gottesdiensten oder Versammlungen ist nicht mehr ein Bild, das einfach top-down funktioniert, wo quasi ein paar professionell angestellte und gut bezahlte Kirchenpersonen, Verantwortliche, sich dann etwas ausdenken und zig Stunden investieren, um dann am Sonntagmorgen den Hasen aus dem Hut zu zaubern, sondern das hat schon viel damit zu tun, dass man irgendwie sich auch als Gemeinschaft von Menschen versteht, die in aller Gebrochenheit irgendwo versuchen, ihren Glauben zu leben oder Hoffnung und Liebe hochzuhalten, so, und dass das auch sichtbar wird in den Gottesdiensten. Und ich glaube, der Punkt, wo mir auch Hannah Jacobs irgendwie aus dem Herzen gesprochen hat, hat schon auch damit zu tun, dass diese Vollabdeckung von landeskirchlichen Gottesdiensten, dass die so viele Ressourcen bindet, dass ich das Gefühl habe, dass die Energie und die Zeit nicht mehr da ist, sich auch zielgruppenorientiert Gedanken zu machen, wie man mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Milieus, nicht nur aus den klassisch traditionell bürgerlichen kirchennahen Milieus, wie man mit solchen Menschen in einer Art und Weise unterwegs sein kann, dass solche Dynamiken in Gang kommen. Wenn man das einfach obendrauf legen kann, ist das ja toll, aber es ist ja, man kann ja extrapolieren, wie die Kirchen schrumpfen und Mitglieder verlieren und wie das auch die Finanzen betrifft. Und wenn man quasi an diesem lokalen, regionalen oder parochialen Gottesdienst festhält, bis der Gaul tot ist, dann habe ich die Befürchtung, dass solche Initiativen gar nie den Raum gewinnen können, weil man die Zeit und die Ressourcen dafür nicht hat. Und deshalb fand ich den Beitrag eigentlich anregend.
Ja, oder ich selbst wäre halt für sehr, sehr viel mehr Gottesdienste, wenn ich es jetzt einfach entscheiden dürfte, aber für sehr viel weniger Performance in diesen Gottesdiensten von Profis.
Ja.
Ich fände es genial, wenn wir Profis hätten, die den Menschen, die zu unserer Kirche gehören und die dort etwas aus ihrer Lebenswelt zu erzählen haben, etwas von der Hoffnung, die sie trägt in dieser Welt, in der sie sind, wenn die sie unterstützen könnten, wenn sie ihnen Mut machen könnten, das zu tun. Oder ich meine damit aber nicht, das will ich ganz deutlich sagen, ich meine damit nicht, wir machen einfach den Sonntagmorgen-Gottesdienst wie immer und dann laden wir Angelika ein und Angelika erzählt etwas aus dem Nähatelier. Das meine ich echt nicht. Oder das ist nämlich genau der Punkt, wo man es nicht zu Ende denkt.
Oder die Chantal.
Ja. Nein, ich hätte viel, viel lieber so, dass aus der Arbeit, die ja schon überall läuft, so etwas passiert. Also dass man sagt, okay, das Team vom Claro-Laden gestaltet jetzt sowas wie eine Andacht. Ob das jetzt am Sonntagmorgen ist oder nicht, ist mir völlig wurscht. Aber es muss mit dem zu tun haben, worum es denen geht. Und ich merke, mich interessiert fast alles. Also mich interessiert, was eine Lehrerin denkt, mich interessiert, was die Besitzerin des Nähladens denkt, was der Barbetreiber denkt. Das alles interessiert mich. Und ich bin aber nicht mehr bereit zu denken, dass das für mich als Christ weniger interessant ist, als das, was die studierte Pfarrperson sich ausgedacht hat jetzt. Das ist mein Ding. Und ich glaube auch, dass wir so viele Pfarrpersonen haben, die eigentlich diese Begabung und Fähigkeit hätten, mit diesen Menschen zu sprechen, sie zu empowern und zu ermutigen. Und ich glaube, dass ganz viele wohl wären darin. Deswegen für mich, oder, ist die Frage, schaffen wir den Gottesdienst ab oder nicht? Die ist gut, weil sie ist marketingmäßig plakativ. Mhm. Oder sie bringt ins Nachdenken. Ja. Sie löst Streit aus. Das ist gut. Aber ich glaube, die Lösung, und das würde ich aber auch Hannah Jacob unterstellen, sieht sie ja selbst nicht darin, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt nicht mehr und machen dafür Projekt XY. Das, was kommen müsste, wäre wirklich eine Sichtbarkeit von Menschen, die in dieser Welt glauben und zweifeln und die Kraft und den Mut haben, das mit anderen Menschen zu teilen. Das berührt.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Wir können es nicht lösen.
Nein, aber lass mich jetzt mal zurückfragen. Ich meine, du bist Leiter, Co-Leiter vom RefLab. Mhm. Ihr habt euch auf die Flagge geschrieben, dass ihr euch nahbar, verletzlich machen wollt, dass ihr eben nicht nur über den Glauben, sondern aus eurem Glauben heraus über das, was euch wichtig ist, sprechen wollt. Ich frage jetzt nicht, funktioniert, weil das wäre jetzt schwierig zu sagen, was ist die Benchmark dafür, dass es funktioniert oder nicht. Für mich wäre eher die Frage, ist das etwas, was du glaubst, was auch auf Gemeindeebene adaptierbar ist? Oder ist es einfach so viel easier, wenn du das Ding digital auf Halbdistanz hast? Wenn du, oder wir sprechen jetzt zusammen.
Ja.
Aber wir schauen denen, die uns zuhören, nicht in die Augen. Wir haben die Reaktion nicht.
Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das auch live und in Farbe funktioniert. Also wir haben das ja auch gemacht mit Podcast-Aufnahmen mit Publikum, aber ich glaube, dass das auch im kirchlichen Kontext funktioniert, diese Art der Selbstmitteilung, wenn man dann dazu bereit ist. Also ich hätte da grundsätzlich keine Mühe mit. Also ich habe ja auch in einer solchen Art und Weise gepredigt früher, die sehr lebensnah und auch verletzlich war, würde ich sagen. Was ich bei uns einfach bemerkenswert finde, ist, dass wir ganz viele Leute erreichen und mit ganz vielen Leuten im Austausch stehen, die eben traditionelle Gottesdienste nicht besuchen würden. Da merkt man, da sind gewisse Bedürfnisse oder gewisse ist eine Bereitschaft auch sich in einen Dialog zu begeben und sich auch einzulassen auf Themen bei Leuten, die vielleicht Kirchenmitglieder sind, aber die jetzt genau zu diesen 97% oder ich weiß nicht, wie viele sie in der Schweiz sind, gehören, die mit Gottesdiensten im engeren Sinn irgendwie nicht so viel am Hut.
Ja, und trotzdem wäre ich halt vorsichtig, da den Vergleich zu ziehen, weil wir in unserem Podcast und das RefLab in vielen Dingen, das es publiziert, ja eigentlich auch ganz schön viel über Glaube und Religion spricht.
Ja.
Also wir können jetzt schon groß sagen, ja, wir machen uns da verletzlich im Podcast, aber ehrlich gesagt, meistens sprechen wir ja über Dinge.
Mhm.
Weniger, was das jetzt mit uns direkt macht. Was uns davon berührt. Also ich sehe so das andere Beispiel, da warst du bei diesem Fenster zum Sonntag, ja, glaube ich, war's, und hast drüber gesprochen, ja, vordergründig könnte man sagen, warum das Leben auch misslingen darf und ja, Gott nicht daran zu messen ist. Aber das Ganze war aufgearbeitet an deiner Erfahrung eines schrecklichen Verkehrsunfalls, ja, und wie du damit umgehst. Und das hat ganz, ganz viele Menschen berührt. Also da, ja, sind ganz, ganz viele Zuschriften gekommen.
Wahnsinn, ja.
Oder? Und ich denke mir halt, vielleicht ist es wirklich einfach so ungeheuer anstrengend, das zu tun, was du dort gemacht hast. Und sogar, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, passiert es uns immer wieder, dass wir in das Sprechen über Religion, über das, was man denken könnte, kommt. Und viel weniger auch mal sagt, nein, darum ist mir das wichtig. Das, ja, berührt mich.
Ja, ja, good point. Good point. Machen wir schon immer wieder, immer mal wieder. Aber ich gebe dir völlig recht, es ist einfacher und irgendwie auch weniger anstrengend, wenn man sich gewisse Inhalte erarbeitet und dann über sie spricht. Und gleichzeitig würde ich halt aus diesem Grund nicht unbedingt in einen Gottesdienst gehen, um jemanden zuzuhören, wie er über Glauben und über Bibel und über Texte spricht, sondern irgendwo möchte ich da, dass das irgendwie eine existenzielle Tiefe und Bewandtnis hat, die mit der Person oder mit den Personen, die da zu Wort kommen, auch etwas zu tun hat. So, das, ja.
Jetzt sind wir doch am Schluss ganz ruhig geworden. Die Aufregung hat sich etwas gedämpft. Nächste Woche sprechen wir über solche, die von sich selbst sagen, dass sie ganz stark aus dem Glauben sprechen. Und dann werden wir drüber reden müssen, ob es eigentlich überhaupt noch sowas wie eine Theologie braucht und was sie da leisten könnte. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid, und in der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht, und sonst einfach unter reflab.ch nachschauen. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.